SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer, schönen guten Morgen. Nach einer Sicherheitspanne im Regierungsteam von US-Präsident Trump fordern die Demokraten eine Untersuchung. Deren Minderheitsführer im Senat Schumer sprach von einem amateurhaften Verhalten. Hochrangige Sicherheitsberater von Trump haben wohl streng geheime Angriffspläne auf die Houthi-Miliz im Jemen versehentlich mit einem Journalisten geteilt. Aus Washington Julia Kastein.
Wie der Chefredakteur des Atlantic, Jeffrey Goldberg, schrieb, war er von Trumps nationalem Sicherheitsberater Mike Waltz in den Gruppenchat bei der Messaging-App Signal eingeladen worden. Zu den Chat-Mitgliedern gehörten unter anderem J.D. Vance, Außenminister Marco Rubio, CIA-Chef John Ratcliffe und Trumps Verteidigungsminister. Pete Hegseth teilte dort am 15. März Ziele, Waffen und Uhrzeiten über den unmittelbar bevorstehenden Angriff. US-Präsident Trump erklärte, er wisse von nichts. Die Demokraten kritisierten den Vorfall scharf. Der Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer, sprach von einem atemberaubenden und amateurhaften Umgang mit militärischen Geheimnissen. Trumps ehemaliger nationaler Sicherheitsberater John Bolton erklärte bei CNN, ihm habe die Geschichte die Sprache verschlagen, er könne nicht fassen, wie diese Regierungsmitglieder auf die Idee kommen konnten, solche Geheimnisse ausgerechnet bei Signal zu diskutieren und zu teilen.
Währenddessen klagen Schulen, Gewerkschaften und Bürgerrechtsbewegungen in den USA gegen die geplante Zerschlagung des Bildungsministeriums. Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche ein entsprechendes Dekret unterschrieben. Unsere Korrespondentin Nina Barth berichtet.
Die geplanten Maßnahmen seien rechtswidrig und schadeten Millionen von Schülern, Schulbezirken und Lehrkräften, heißt es in der Klage. Die Kläger erklären, dass das Bildungsministerium seine gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben mit der angeordneten Halbierung der Ministeriumsmitarbeiter nicht mehr ausreichend erfüllen könne. Insgesamt kämen die geplanten Schritte der Regierung de facto einer Auflösung des Bildungsministeriums gleich. Die Auflösung von Ministerien könne aber nur der Kongress beschließen. Tatsächlich können Ministerien in den USA laut Gesetz nicht ohne Zustimmung des Kongresses geschlossen werden. US-Präsident Donald Trump hatte am vergangenen Donnerstag per Dekret Bildungsministerin McMahon angewiesen, im größtmöglichen, angemessenen und gesetzlich zulässigen Umfang Schritte zu ergreifen, um die Funktionen des Bildungsministeriums auf ein Minimum zu reduzieren.
In der Türkei haben den sechsten Abend in Folge zahlreiche Menschen gegen die Regierung von Präsident Erdogan protestiert. Allein vor dem Istanbuler Rathaus versammelten sich zehntausende Demonstranten zu einer Kundgebung mit dem Chef der oppositionellen CHP Özel. Sie riefen unter anderem, Erdogan solle zurücktreten. Aus Istanbul berichtet Uwe Lüb.
Özel rief auf der Kundgebung zum Boykott von Firmen auf, deren Eigentümer der Regierung Erdogans nahestehen sollen. Er forderte zudem, den Prozess gegen den abgesetzten Istanbuler CHP-Bürgermeister İmamoğlu im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Türkei zu übertragen. Nach der Kundgebung kam es in Istanbul erneut zu Gewalt zwischen Demonstrierenden und der Polizei. Die Polizei setzte unter anderem Reizgas ein. Hunderte Menschen flüchteten sich in das Rathaus. Etliche sollen verletzt worden sein. Teilnehmende berichten auch wieder von Festnahmen. Ähnliche Szenen werden aus Izmir gemeldet. Auslöser der Proteste gegen die Regierung in der Türkei ist die Festnahme von Oberbürgermeister İmamoğlu. Seit Sonntag befindet er sich in Untersuchungshaft. Er soll für die CHP bei der nächsten Präsidentschaftswahl antreten.
Der palästinensische Filmemacher und Oscar-Preisträger Hamdan Balal ist im Westjordanland offenbar von jüdischen Siedlern angegriffen worden. Anschließend haben israelische Soldaten ihn laut Angaben von Aktivisten aus einem Krankenwagen geholt und festgenommen. Balal ist Co-Regisseur des Films No Other Land, in dem es um die Vertreibung von Palästinensern aus Dörfern im Westjordanland geht. Der Film gewann vor wenigen Wochen den Oscar für den besten Dokumentarfilm. Auch bei der Berlinale im vergangenen Jahr wurde er ausgezeichnet. Wir schauen nach Deutschland. Vertreter aus Union und SPD haben sich zuversichtlich geäußert, dass die gemeinsamen Koalitionsverhandlungen gelingen werden. SPD-Chef Klingbeil sagte am Abend in den ARD-Tagesthemen, man wisse um die Verantwortung. Er wies aber auch auf die Herausforderungen hin.
Es ist doch klar, und das will ich nochmal betonen, dass wir natürlich in den Facharbeitsgruppen nicht überall sofort geeint sind, dass vieles jetzt auf der Spitzenebene geklärt werden muss. Da wird es noch die ein oder andere lange Nacht geben, auch das ein oder andere strittige Gespräch. Aber ich glaube schon, dass alle um die Verantwortung wissen, die wir gemeinsam auch für unser Land und für die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes tragen.
Zuvor hatte sich auch Unionschef Merz positiv geäußert. Das gegenseitige Vertrauen wachse, sagte er in einer Sitzung der Bundestagsabgeordneten von CDU und CSU. Aus den Arbeitsgruppen gäbe es viel Positives zu berichten. Sie hatten gestern Nachmittag ihre Ergebnisse der sogenannten Steuerungsgruppe vorgelegt. Einige Kreisvorsitzende und Parteimitglieder der FDP in Rheinland-Pfalz fordern in einem offenen Brief ein Ende des Streits um den Parteivorsitz im Land. Dafür kandidiert die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Schmidt. Die Unterzeichner des Briefs werfen einer Gruppe von Kritikern vor, Medien gezielt Infos über Schmidt gegeben zu haben. Mehr von SWR-Landtagskorrespondent Armin Angele.
Darin ging es um ihren Ehemann. Der Unternehmer hat finanzielle Unterstützung von der landeseigenen Förderbank ISB bekommen, als Schmidt dort tätig war. Außerdem war er später bei mehreren Delegationsreisen des Ministeriums dabei, als Schmidt Wirtschaftsministerin war. Schmidt sagte, sie sei stets transparent gewesen. Die Unterzeichner des offenen Briefs sagen, nur ein Landesparteitag sei der geeignete Ort, um die Parteiführung zu bestimmen. Dies müsse offen, transparent und im Diskurs geschehen und nicht durch Absprachen in Hinterzimmern. Unangemessene Äußerungen gegen einzelne Personen bräuchten die Liberalen nicht.
In Deutschland sind 2024 die zweitmeisten Patente weltweit angemeldet worden, nämlich gut 25.000. Das hat das Europäische Patentamt mitgeteilt. Demnach ist die Zahl minimal um 0,4% im Vergleich zum Jahr davor gestiegen. Die meisten Patente seien mit knapp 48.000 wieder aus den USA gekommen. Führendes Gebiet sei die Computertechnologie gewesen und führendes Unternehmen Samsung. Die deutschen Unternehmen Siemens und BASF belegten die Plätze 6 und 7.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute hält sich zunächst örtlich Nebel, am Tag scheint dann auch mal die Sonne, ab und zu ziehen dunkle Wolken durch. In der Pfalz sowie in Nord- und Mittelbaden wird es am freundlichsten, zwischen Südschwarzwald und Allgäu müssen wir dagegen mit einzelnen Schauern oder sogar Gewittern rechnen. Bei schwachem Nordwestwind steigen die Temperaturen auf 10 Grad in der Eifel bis 18 Grad am Oberrhein. Morgen zieht dann eine Regenfront durch, in Rheinland-Pfalz wird es dann bald trockener und zeitweise schaut auch wieder die Sonne raus. Es wird ein paar Grad kühler bei 7 bis 15 Grad.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Unsere Demokratie zeigt sich heute in Berlin feierlich und symbolträchtig. Neu und alt, Begrüßung und Verabschiedung plus Nationalhymne. Sie ahnen es natürlich schon, die Rede ist von der konstituierenden Sitzung des neuen Bundestags. Um 11 Uhr geht's los und das Ganze wird wohl beruhigend planmäßig ablaufen, findet unsere Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert.
Einer freut sich schon seit langem, der neue Alterspräsident des Parlaments, Gregor Gysi von der Linken. Er wird heute die Eröffnungsrede halten vor dem neuen Parlament und seinen Abgeordneten. Traditionell gibt es dafür keine zeitliche Begrenzung. Und wer Gysi kennt, weiß, dass er das sicher mit diebischer Freude ausnutzen wird. Danach kommt die neue Parlamentspräsidentin ins Amt, Julia Klöckner. Die hat ab heute einen neuen Job. Sie wird dann die Nummer 2 im Staat, nach dem Bundespräsidenten. Der hat heute auch zu tun. Er verteilt die Entlassungsurkunden an den Kanzler und seine Ministerinnen und Minister. Das ist zwar keine Zeugnisvergabe, aber von den Ministern der Ampelkoalition werden wahrscheinlich nicht allzu viele versetzt werden und machen auch in der neuen Regierung dann weiter. Bis diese neue Regierung steht, bleiben die alten geschäftsführend im Amt. Am Abend trifft sich das alte Kabinett im Kanzleramt nochmal zum Abendessen, also so eine Art Abschiedsessen, die rot-grüne Resteampel, denn die FDP-Minister haben ihre Entlassungsurkunden ja schon vor längerer Zeit bekommen. Alles läuft nach Plan. Niemand putscht, niemand verhaftet irgendwelche politischen Gegenspieler oder versucht länger im Amt zu bleiben, als er darf. Ich kann mich nicht erinnern, diese Symbolakte der Demokratie, die heute in Berlin ablaufen, jemals als so beruhigend empfunden zu haben.
SWR aktuell. Hintergrund.
Von den 630 Abgeordneten im neuen Bundestag sind 230 neu dabei. Wir stellen Ihnen diese Woche hier im Infodate am Morgen einige von Ihnen genauer vor und schauen, was sich für Sie nun verändert. Und wenn man neu in den Bundestag einzieht, dann stehen natürlich viele organisatorische Dinge an. Unter anderem muss man sich auch eine Unterkunft in der Hauptstadt suchen. Manche Abgeordnete tun sich da zusammen und ziehen in eine WG. So auch der Grünen-Politiker Timon Ginos, den unsere Hauptstadtkorrespondentin Carla Krämer getroffen hat.
Hallo.
Hallo, herzlich willkommen.
Reinspazieren.
Schick, soll ich die Schuhe ausziehen? Ich ziehe sie am besten aus.
Die Schuhe ausgezogen.
Ja.
Das ist für mich auch noch neu. Neu ist in diesen Tagen vieles für ihn. Timon Cinos ist für die Grünen neu in den Bundestag eingezogen. Der 28-Jährige wohnt in Hannover. Mit dem Zug sind das keine 2 Stunden nach Berlin. Dennoch hat er sich dazu entschieden, anders als andere Abgeordnete, herzuziehen. Eine Bleibe in Berlin zu finden, gar nicht so einfach. Dadurch, dass er vorher Bundessprecher der Grünen Jugend war, hatte er schon viel in Berlin zu tun und schon in mehreren WGs gelebt.
Ich muss sagen, in Berlin hat mich der Wohnungsmarkt wirklich leid geprüft. Also ich habe da jetzt in 3 Jahren in 3 verschiedenen WGs gewohnt. Das eine Zimmer hatte 9 Quadratmeter, die andere WG war auch total klein und zum Übergang. Und jetzt am Ende hatte ich noch eine schöne Wohnung. Aber ehrlicherweise habe ich da vor allem mitgenommen, Wohnungssuche in Berlin ist echt nicht spaßig. Das tut richtig weh.
Deshalb zieht er in einen Dreier-WG, die ausschließlich aus grünen Bundestagsabgeordneten besteht. Die WG gibt es schon seit 2021. Aber 2 der bisherigen Bewohnerinnen haben es nicht nochmal in den Bundestag geschafft. Die große Neubauwohnung in Berlin-Mitte ist Luxus für ihn.
Ich komme selber aus einer Arbeiterfamilie, wo es halt oft der Fall war, dass man jeden Euro 2-mal umdrehen musste, wo wir generell nicht so viel Geld einfach hatten für einen Urlaub oder dergleichen. Und genau für Menschen, die, glaube ich, in der Lage waren, wie ich das bin oder war, möchte ich mich einsetzen. Also ich sage immer so ein bisschen für die kleinen Leute. Und dadurch, dass ich nur knapp über 1,60 bin, kann ich das, glaube ich, auch ganz authentisch.
Auf einem der beiden Balkone stehen ein paar Töpfe mit Pflanzen. Die machen aber eher einen traurigen Eindruck.
Also ich habe auch gar keinen grünen Daumen, deswegen.
Als Grüner keinen grünen Daumen.
Als Grüner gar keinen grünen Daumen, nee.
Die grünen Bundestagsabgeordneten-WG ist, anders als man vielleicht denken könnte, nicht von Ideologien geprägt.
Also ist ja alles von Ikea, sieht man, glaube ich. Nee, also wir sind gar keine konsumkritische WG, sondern versuchen, glaube ich, vor allem über systematische Fragen und politische Fragen die Gesellschaft zu verändern. Ich glaube auch ehrlicherweise nicht daran, dass wenn alle jetzt ein bisschen weniger Fleisch essen oder so, wir damit die Klimakatastrophe aufhalten können, sondern wir müssen eine andere Politik machen. Aber klar, manchmal gibt es trotzdem so ein paar grüne Klischees, also dass jetzt hier eine Mate auf dem Tisch steht und dergleichen, das kann man vielleicht schon erwarten.
Eine ganz normale WG also, in der es sich beim Abendessen auch nicht nur um Politik drehen soll.
Ich weiß, dass die WG in der Vergangenheit auch oft dazu eingeladen hat, nochmal Kollegen aus dem Büro oder Freunde hierher zu lotsen und dass das hier manchmal dann auch, glaube ich, ein ganz netter sozialer Treffpunkt ein Stück weit sein kann.
Ist netter sozialer Treffpunkt das Synonym für krasse Party?
Vielleicht, mal gucken.
Im Bundestag will sich Cinos vor allem für bezahlbaren Wohnraum einsetzen.
Also die ganzen Fragen von Mietrecht, von Mietpreisbremse, Mietendeckel, das liegt alles im Bundesrecht. Und da braucht es mal eine mutige Politik, die sich mit Konzernen und Vermietern anlegt und sagt, es kann nicht sein, dass 800, 900 Euro für ein WG-Zimmer irgendwo verlangt wird, sondern dass alle ein schönes und vor allem bezahlbares Zuhause haben.
Für bezahlbaren Wohnraum und eine gerechtere Gesellschaft zu kämpfen, das ist sein Ziel im Bundestag. Und wer weiß, vielleicht kommt die ein oder andere zündende Idee für die Politik der Zukunft ja bei einem entspannten WG-Abend mit einer Mate.
Carla Krämer hat berichtet.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Es ist einer der spektakulärsten Kriminalfälle der vergangenen Jahrzehnte. Mehr als 30 Jahre lang wurde die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette gesucht. Vor rund einem Jahr wurde sie in Berlin festgenommen. Heute beginnt im niedersächsischen Celle der erste Prozess gegen die 66-Jährige. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, an einer Reihe von Raubüberfällen beteiligt gewesen zu sein. Torben Hildebrandt mit Einzelheiten.
Klette soll mit ihren mutmaßlichen RAF-Komplizen Garweg und Staub 13 Überfälle begangen haben. Für die Ermittler ist klar, dass sich das Trio damit das Leben im Untergrund finanziert hat. Die Beute insgesamt rund 2,7 Millionen Euro. Die Täter hatten es auf Supermärkte und Geldtransporter abgesehen, in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Bei einem Überfall in Stur bei Bremen fielen Schüsse, weil einer der Täter mit einem Maschinengewehr aus kurzer Distanz auf die Scheiben eines Geldtransporters feuerte, lautet die Anklage auch auf versuchten Mord. Fahrer und Beifahrer hätten dabei sterben können, so die Staatsanwaltschaft. Der Tag heute ist der Auftakt zu einem Mammutprozess. Bisher sind 56 Verhandlungstage angesetzt. Die Anklageschrift umfasst rund 600 Seiten. Die Terroranschläge der RAF spielen in dem Prozess keine Rolle. Dazu wird es noch ein Extraverfahren geben.
In den 1970er Jahren fand der große Prozess gegen die damaligen RAF-Anführer in Stuttgart-Stammheim statt. Direkt neben dem alten RAF-Gerichtsgebäude läuft seit Mitte Februar der Prozess gegen den Messerattentäter von Mannheim. Der Mann, der den Polizisten Rowen Lauer tödlich verletzt haben soll, hat sich bisher nicht selbst zur Tat auf dem Marktplatz im Mai 2024 geäußert. Heute soll sich das ändern, das haben die Verteidiger des Angeklagten angekündigt. SWR-Reporter Patrick Fiegei berichtet.
Bislang hat sich Sulaiman A. lediglich zu seinem Leben vor der Tat geäußert. Was ihn bewegte, was sein Motiv war, das hat das Gericht bislang mit Hilfe von Zeugen versucht zu rekonstruieren. Heute nun soll der Angeklagte seine Sicht auf den Tag der Tat selbst schildern. Was war der Auslöser dafür, dass er sich am 31. Mai vergangenen Jahres mit einem großen Messer im Rucksack auf den Weg nach Mannheim machte? Einer seiner Verteidiger sagte gegenüber dem SWR die Situation in Gaza und das Leid der Muslime dort. Sein Ziel, die Infoveranstaltung der islamkritischen Bürgerbewegung Pax Europa, kurz BPE, in Mannheim. Ein zentraler Punkt wird sein, was sagt Sulaiman A. über seine Kontakte in zahlreichen Telegram-Chats über IS- und Al-Qaida-Propaganda. Gab es Menschen, die ihn zur Tat angestiftet haben? Einziger Tagesordnungspunkt heute, die Aussage des Angeklagten. Sulaiman A. wird Mord und fünffach versuchter Mord vorgeworfen. Im Falle einer Verurteilung muss er mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen. Auch eine besondere Schwere der Schuld steht im Raum.
Und wir schauen noch auf einen weiteren Gerichtsprozess, der gerade in der Schweiz läuft. Am Sondergericht in Muttenz bei Basel wird heute das Urteil gegen die ehemaligen Fußballfunktionäre Sepp Blatter und Michel Platini erwartet. Worum es dabei geht, weiß Anne-Sophie Galli.
Es geht um 2 Millionen Franken, die der Weltfußballverband FIFA im Jahr 2011 an den damaligen UEFA-Präsidenten Platini überwiesen hat. Und es geht um die Frage, warum das Geld floss. Blatter, der ehemalige FIFA-Chef, der die Zahlung genehmigte, sagt, es handle sich um eine Nachzahlung für Beratertätigkeiten von Platini. Dies sei mündlich vereinbart worden. Die Staatsanwaltschaft bestreitet diese Darstellung. Sie wirft den beiden Angeklagten Betrug vor und die Überweisung mit einer fiktiven Rechnung zu rechtfertigen. Vor 3 Jahren sprachen Gericht Blatter und Platini frei. Aus Mangel an Beweisen. Aber die Staatsanwaltschaft legte Berufung ein. So kam es zum jetzigen Verfahren.
Von der Schweiz jetzt nochmal nach Berlin. Da trifft sich heute nicht nur der neue Bundestag. Es geht auch um eins der größten Probleme, das die Welt beschäftigt, den Klimaschutz. Beim Petersberger Klimadialog kommen heute und morgen Diplomaten aus aller Welt zusammen, um die kommende UN-Weltklimakonferenz vorzubereiten. Thema wird auch sein, wie internationaler Klimaschutz funktionieren kann ohne den Beitrag der USA. Jan-Frederik Willems erklärt, über was noch debattiert wird.
Zu den großen Herausforderungen zählt nicht nur, wie man den CO2-Ausstoß senken und die Erderwärmung in Schach halten kann, sondern auch, wie die Kosten für den Klimaschutz international gerecht verteilt werden können. Dass reiche Länder den Ärmeren finanziell helfen müssen, wurde auf den vergangenen UN-Weltklimakonferenzen bereits beschlossen. Wie genau die notwendigen 100 Milliarden Euro dafür aber zusammenkommen, ist bislang noch nicht festgelegt worden. Ergebnisse werden bei der Klimakonferenz im brasilianischen Belém im November erwartet. Mit Brasilien ist ein Landgastgeber, das selbst stark von der Erderwärmung und Wetterextremen wie Regenfluten und Dürren betroffen ist. Zum Petersberger Klimadialog werden heute und morgen unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock, Bundeskanzler Olaf Scholz und virtuell auch UN-Generalsekretär Antonio Guterres erwartet.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.